Nach 15 Jahren Orbán und Fidesz-Regierung geht es nicht einfach um die Kontrollierung der Medienlandschaft. Vielmehr geht es um die Kontrollierung der öffentlichen Debatten.
Die Abhängigkeit von Presseförderung und Inseraten der öffentlichen Hand machen die Medienlandschaft in Österreich aus meiner Sicht anfällig für Missbrauch.
I think that the key risks we face today are ideological fragmentation, social polarization and algorithmic vulnerability.
Demokratien auf der ganzen Welt sind bedroht. Immer häufiger werden Medien, Zivilgesellschaft und Wahlen angegriffen. Und keine Demokratie kann ohne Rechtsstaatlichkeit existieren.
Doch auch diese institutionellen und rechtlichen Grundlagen eines demokratischen Regimes werden ausgehöhlt. Wie kann man sich dagegen wehren? Hi, wir sind Maria Skura und Sally Lisa Starken. Und ihr hört die dritte Folge von The Playbook. Gemeinsam mit Expertinnen aus Ungarn, Österreich und Estland machen wir uns in diesem Podcast auf die Suche nach Antworten.
Medien vermitteln Kultur und Traditionen und prägen stark, womit wir uns identifizieren. Sie stellen erst die Öffentlichkeit her. In diesem öffentlichen Raum entsteht außerdem das, was eine Demokratie am Leben hält. Kritik, Debatte und Einordnung. Aber auch Kontrolle der Regierenden. In undemokratischen Systemen jedoch kontrollieren nicht Medien die Regierung, sondern werden von der Regierung kontrolliert.
Besonders von öffentlich-rechtlichen Sendern erwarten wir, dass sie bestimmten ethischen Standards folgen, Informationen als öffentliches Gut behandeln und Journalismus als Dienst an der Gesellschaft verstehen. Das ist auch oft gesetzlich verankert. In Deutschland zum Beispiel ist die Staatsferne der Medien Gesetz. Der Staat darf nicht die Inhalte der Medien bestimmen, auch und gerade nicht die Inhalte des öffentlichen Rundfunks. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, wenn wir uns in der letzten Folge mit Deutschland beschäftigen. Aber heute wenden wir uns Ungarn, Österreich und Estland zu.
Was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn Medien von Regierungsparteien vereinnahmt und zum Sprachrohr der Politik werden? Was passiert, wenn sich Regierungen aktiv gegen kritische Berichterstattung richten und sowohl Medien als auch Medienschaffende unter Druck setzen?
Wer schützt dann noch die Medienfreiheit? Und wie können Medien ihre Unabhängigkeit bewahren, wenn sie unter so starkem Druck stehen? Ja, das sind Fragen, die heute wichtiger sind denn je.
Medienfreiheit ist ein demokratisches Prinzip und ein Grundrecht. In vielen Ländern ist sie verfassungsrechtlich verankert und gesetzlich geschützt. Und das gilt sowohl für öffentlich-rechtliche als auch für kommerzielle Anbieter.
Ganz ähnlich ist auch der journalistische Beruf durch klare Normen und Regeln geprägt. Sie schützen zum einen die Arbeit von JournalistInnen vor politischem Druck oder sogar Bedrohungen. Ja, und zum anderen verlangt ein verbindlicher Verhaltenskodex, dass nur vollständig geprüfte, faktenbasierte Informationen veröffentlicht werden. Falsche Darstellungen sollen vermieden und subjektive Meinung klar von objektiven Tatsachen getrennt werden. Diese Medienethik gilt ausdrücklich auch für die privaten Sender und auch für Boulevardmedien.
In den letzten Jahrzehnten hat die globale Medienlandschaft tiefgreifende Veränderungen erlebt. Große multinationale Medienkonzerne führen zu immer stärkeren Eigentumskonzentrationen, sodass unabhängige Medien mit knappen finanziellen Ressourcen immer weniger Raum finden. Der finanzielle Druck sorgt für Schrumpfen der Redaktionen, freie Mitarbeit und Outsourcing statt Festanstellung.
Und durch den technologischen Wandel verschiebt sich zudem der gesamte Medienkonsum. Die klassischen Medien wie Fernsehen und Radio werden zunehmend durch digitale Angebote verdrängt, die rund um die Uhr auf dem Smartphone verfügbar sind. Einerseits demokratisiert die Digitalisierung den öffentlichen Diskurs und gibt auch Menschen eine Stimme, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, sich einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen. Andererseits schwächt sie aber auch kontrollierende Mechanismen und macht die öffentliche Debatte anfälliger für Fehlinformation und Desinformation.
Für Autokraten sind aber besonders die öffentlichen Medien ein leichtes Ziel. Sie werden aus dem Staatshaushalt finanziert und verfügen über nationale Reichweite. So können sie schnell für politische Zwecke missbraucht werden. In solchen Fällen geben sie ihre Überparteilichkeit zugunsten einer regierungsnahen Ausrichtung auf.
Aber auch private Medien können politisch stark positioniert sein. Sie werden teilweise zu mächtigen Instrumenten im politischen Wettbewerb und können die öffentliche Debatte polarisieren oder auch radikalisieren. Dies kann ethisch problematisch sein, da wir zuvor über Qualitätsjournalismus und Unparteilichkeit gesprochen haben. Es wird aber echt gefährlich, wenn sie unter politischen Druck gesetzt werden. Sie sind zum Beispiel potenziell angreifbar, etwa durch willkürliche Strafen oder die Verweigerung von Sendelizenzen.
An dieser Stelle können wir von der theoretischen Ebene in die Praxis einsteigen und uns das alles mal genau in zwei Länder anschauen. Wie sind die Medien in Ungarn und Österreich ins politische Visier geraten? Und wir schauen uns auch Gegenstrategien an, die etwa in Estland zum Schutz vor Desinformation und Manipulation entwickelt wurden.
Nach 15 Jahren Orbán- und Fidesz-Regierung geht es nicht einfach um die Kontrollierung der Medienlandschaft, vielmehr geht es um die Kontrollierung der öffentlichen Debatten.
Seit dem Wahlsieg der Fidesz-Partei im Jahr 2010 sind in Ungarn besorgniserregende Entwicklungen zu beobachten. Ministerpräsident Viktor Orbán und seine nationalkonservative Regierung haben umfassende systemische und strukturelle Veränderungen eingeleitet, darunter die Entführung eines neuen Grundgesetzes im Jahr 2011. Außerdem gerieten die ungarischen Universitäten unter Druck. Bald jedoch gerieten auch die Medien ins Visier und darum soll es heute gehen. Zwischen 2014 und 2018 wurden zahlreiche ungarische Regionalzeitungen von Verlagshäusern wie der Schweizer Ringier oder den deutschen Mediengruppen Axel Springer und Funke gekauft und verkauft. Viktor Orbán und seine Verbündeten nutzten diese Entwicklungen und am Ende befanden sich die Medien letztlich in der Hand von Orbáns Geschäftsleuten. 2019 wurde die Zentraleuropäische Presse- und Medienstiftung, also KESMA, gegründet. Die Stiftung wurde unter dem Vorwand gegründet, Medien als strategisches Gut zu schützen und nationale Werte zu bewahren. Sie übernahm die Kontrolle über mehr als 470 Medien im Land und schaffte ein regierungsfreundliches Umfeld. Die Lage verschärfte sich weiter, als die Regierung zu Beginn der Covid-Pandemie im März 2020 den Gefahrenzustand ausrief. Das sogenannte Ermächtigungsgesetz hob die parlamentarische Kontrolle über einzelne Erlasse auf und führte Sanktionen für alle ein, die angeblich falsche Informationen verbreiteten, bis hin zu Gefängnisstrafen. Im Jahr 2021 wurde außerdem durch eine investigative Recherche aufgedeckt, dass auch in Ungarn die israelische Spionagesoftware Pegasus zur Überwachung unabhängiger JournalistInnen und investigativer Medien eingesetzt wurde. Laut Freedom House ist die Medienfreiheit in Ungarn stark unter Druck geraten. In regierungsnahen Medien kommen die Opposition und deren Standpunkte kaum zu Wort. Diese akuten Probleme mit der Medienfreiheit zusammen mit der Aushöhlung des Verfassungssystems und der Gewaltenteilung, Korruption und Unterdrückung der Zivilgesellschaft haben dazu geführt, dass 2018 das Europäische Parlament Artikel 7 gegen Ungarn ausgelöst hat, was möglicherweise zum Verlust seiner Stimmrechte im Rat der EU führen konnte. Trotz dieses feindseligen Umfelds sind unabhängige Medien in Ungarn nicht vollständig verschwunden. Im Gegenteil, es gibt engagierte Journalistinnen und Journalisten, die der Öffentlichkeit weiterhin Zugang zu Informationen bieten und über wenig bekannte Geschichten berichten. Auch die Gesellschaft hat reagiert und alternative Medienprojekte durch Crowdfunding und andere Unterstützungsformen möglich gemacht. Zu den bekanntesten Beispielen gehören der unabhängige Online-TV-Sender Partisan, Dilos Radio und Online-Plattformen wie 444 oder Telex. Was passiert in Ungarn genau und warum? Darüber sprechen wir mit Dr. Gábor Polyak, Leiter der NGO Mertek Media Monitor und Professor für Medienpolitik an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest. Wie stark kontrolliert die Regierung die Medienlandschaft in Ungarn, direkt und indirekt?
Nach 15 Jahre Orbán- und Fidesz-Regierung geht es nicht einfach um die Kontrollierung der Medienlandschaft. Vielmehr geht es um die Kontrollierung der öffentlichen Debatten. Ja, und das erfolgt ganz direkt. Also aus meiner Sicht, das wesentlichste Ergebnis der Medienpolitik oder der Öffentlichkeitspolitik der Fidesz ist, dass Propagandathemen die öffentlichen Debatten beherrschen. Einerseits Propagandathemen sind immer solche Themen, wo Fidesz immer wieder neue Feinde aufzeichnet, wo immer wieder neue gesellschaftliche Gruppen als Feinde dargestellt sind. Sei es, ja, im 2015 begann es mit den Migranten, aber danach kamen immer wieder neue Gruppen wie die LGBTQ-Community. Heutzutage, das ist wahnsinnig, aber die Ukraine und die ukrainische Leute sind die Feinde. Aber unter den Feinden findet man die zivilgesellschaftliche Akteure. Das verändert sich immer wieder ganz schnell.
Also welche Maßnahmen wurden ergriffen, um kritische Stimmen und Medien zu disziplinieren? Was ist im Fall Ungarn so besonders?
Ja, ich sage immer, dass in Ungarn wir zwei total unterschiedliche Mediensysteme nebeneinander haben. Ein aus diesen beiden Mediensystemen sieht so aus, dass die Akteure, die Journalisten, die Besitzer innerhalb dieses Mediensystems 100%ig oder eher mehr als 100%ig loyal zu Viktor Orban und zu der Fidesz sind. Sie vermitteln irgendwelche Botschaften, die von der Propagandamaschine der Regierung kommen. Irgendwelche Kritik findet man in diesen Medien nicht. Und die sind durch öffentliche Ressourcen, vor allem durch öffentliche Anzeigen, total gut finanziert. Das bedeutet, dass sie unabhängig von den ökonomischen Möglichkeiten immer stabil funktionieren können und immer diese Propagandafunktion sehr gut ausfüllen können. Dazu brauchte man natürlich solche Besitzer, die wirklich nicht unabhängig, sondern völlig abhängig persönlich von Orbán sind. Die sind die sogenannten Oligarchen. Der andere Teil von dem ungarischen Mediensystem sieht so aus, dass da Journalisten mit echten journalistischen Attitüden, Vorstellungen und Arbeitsmethoden tätig sind, die gute investigative Artikel immer wieder veröffentlichen. Sie müssen sehr viel für die Einkommen kämpfen und ja, also sie sind immer durch die Regierung, durch die Fidesz stigmatisiert.
Boah, das klingt alles schon sehr ernst. Du sagst aber, es gibt noch unabhängigen Journalismus. Welche Gegenstrategien wurden entwickelt, um journalistische Arbeit trotz alledem zu machen?
Es existiert immer noch dieser unabhängige Teil des Mediensystems. Und da sollten die Journalisten lernen, wie man die Einnahmen von dem Publikum direkt bekommen kann, wie man auf internationaler Ebene sichtbar sein kann, wie man in den verschiedenen europäischen oder auch irgendwelche internationalen Bewerbungen teilnehmen können. Also sie haben echte Strategien ausgearbeitet und natürlich haben sie auch ganz viel darüber gelernt, wie man die Botschaften, die journalistische Ergebnisse zu den Leuten weiterleiten oder erreichbar machen kann, dass das Publikum wirklich anschaut. Deshalb ja, machen sie sehr gute Videos, deshalb sind sie sehr aktiv in den sozialen Medien, deshalb haben sie viele Veranstaltungen. Also es gibt ein sehr lebendiges Verhältnis zu dem Publikum, wo die persönlichen Beziehungen auch eine Rolle haben. Und ja, also diese diversifizierte Methodologie, diese diversifizierte Finanzierung, das hilft auch unter diesen Bedingungen nicht einfach zu überleben, sondern Qualitätsarbeit, Qualitätsjournalismus zu machen.
Wer sind also die unabhängigen Medien in Ungarn heute und wie haben sie sich etabliert in diesen schwierigen Umständen?
Es geht natürlich um viel kleinere Redaktionen mit viel wenigeren Journalisten. Und man muss das auch lernen, wie man mit dem Publikum ein viel näheres Verhältnis aufbaut. Und das haben sie gemacht. Das Problem ist natürlich, dass alle diese neue Finanzierungsweise, alle diese neue Wege, wie diese unabhängigen Medien funktionieren, sind ständig in Gefahr. In den letzten Monaten gab es einen Gesetzentwurf darüber, dass alle, nicht nur die ausländischen Finanzierungen, sondern auch die kleinen Donationen, die kleinen Spende von ungarischen Durchschnittsleuten verboten sind für die unabhängigen Medien, die als Feinde, als ausländische Spionen bezeichnet sind. Ja, Gott sei Dank wurde diesen Entwurf aus der Tagesordnung entnommen. Jetzt bin ich ein bisschen Optimist und glaube, dass dieser Entwurf wird am Ende doch nicht als Gesetz getroffen.
Und wie reagiert die Gesellschaft darauf? Welchen Einfluss hat die Medienkontrolle auf sie?
Ja, also diese zwei Mediensysteme, was ich erwähnt habe, das spiegelt eine polarisierte Gesellschaft wider. Nicht nur zwei total unterschiedliche, separate Mediensysteme haben wir, sondern wir haben zwei total separate Gesellschaften in Ungarn. Und das bedeutet, dass die Leute, die nicht für Fidesz abstimmen würden, nie für Fidesz abstimmen würden. Und das bedeutet also immer die Hälfte der ungarischen Gesellschaft, das muss man wissen, dass es nie so war, dass zwei Drittel von den ungarischen Leuten auf Orbán oder auf Fidesz abgestimmt haben. Das ist nur eine Mathematik im Wahlsystem. Das war immer so, dass die Hälfte von den ungarischen Wählern gegen Orbán abgestimmt haben. Und diese Hälfte der Gesellschaft braucht die unabhängigen Medien. Die unabhängigen Medien helfen natürlich, dieser Gesellschaft irgendwie eine Identität zu geben, irgendwelche Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Ja, und am Ende führen natürlich solche polarisierte Situationen immer zu der Sinkung von der Glaubwürdigkeit der Medien. Die Fidesz-Wähler würden nie glauben, was in den unabhängigen Medien veröffentlicht sind. Und natürlich die Nicht-Fidesz-Wähler würden nie glauben, dass sie in den Fidesz-nähen Medien anschauen, zuhören haben. Die Polarisierung führt zu dieser Krise von der Glaubwürdigkeit. Und ja, also Polarisierung führt dazu, dass die zwei Gruppen in der Gesellschaft miteinander gar nicht die gleichen Worte finden.
Die Angriffe auf die Medien in Ungarn haben die Pluralität des öffentlichen Diskurses, die unabhängige Berichterstattung und den Zugang zu Informationen geschwächt. Dennoch hat diese umfassende Überholung der Medienlandschaft auch eine neue Welle alternativer, qualitativ hochwertiger Medien hervorgebracht, die moderne Technologien und Kommunikationskanäle nutzen, um ihr Publikum jenseits des staatlich kontrollierten Fernsehens und Radios zu erreichen. Unter dem Deckmantel des sogenannten Souveränitätsschutzes könnten Transparenzinstrumente eingeführt werden, die es aus dem Anstand finanzierter Organisationen unmöglich machen, ihre Arbeit fortzuführen. Die bevorstehenden Parlamentswahlen im Frühjahr 2026 machen den Kampf um die Medien noch sichtbarer und greifbarer. Die bloße Existenz unabhängiger Medien in Ungarn wäre ohne Unterstützung von unten nicht möglich. Die Nachfrage nach unabhängigen und kritischen Medien sorgt dafür, dass Crowdfunding und andere Formen der Finanzierung ihren Existenz sichern. Gleichzeitig gäbe es keine unabhängigen Medien ohne Journalistinnen und Journalisten, die kompromisslos an ihren Werten festhalten, trotz Einschüchterung, schrumpfender Ressourcen und Verschleierungsversuchen. Das journalistische Ethos zeigt sich gerade dort am deutlichsten, wo journalistisches Arbeiten mit Aufwand und sogar mit persönlichen Risiken verbunden ist.
Mord!
Abhängigkeit von Presseförderung der öffentlichen Hand machen die Medienlandschaft in Österreich aus meiner Sicht anfällig für Missbrauch.
Es gibt auch positive Beispiele dafür, wie sich die Presse gegen Versuche der Politisierung erfolgreich verteidigen kann. Ein solches Beispiel kommt aus Österreich, wo Politiker der rechtspopulistischen ÖVP versuchten, unabhängige Medien zu unterdrücken und die Boulevardpresse zu nutzen, um ein positives Image ihrer Partei zu fördern. Die berühmte Ibiza-Affäre erschütterte Österreich im Jahr 2019, als eine Videoaufnahme von zwei hochrangigen FPÖ-Politikern, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, aus einer Ferienvilla auf der Mittelmeerinsel veröffentlicht wurde. Ja, in dem heimlich aufgenommenen Video diskutierten sie mit einer angeblich russischen Geschäftsfrau aus dem Gassektor über mögliche Investitionen in Österreich. Im Gegenzug sollte die rechtspopulistische FPÖ unter Umgehung der Gesetze zur Parteienfinanzierung Spenden erhalten. Ja, sollte außerdem Einfluss genommen werden auf die Kronenzeitung, der größten Tageszeitung Österreichs, um die Partei vor den Nationalratswahlen zu unterstützen. Das Video wurde von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel in Deutschland veröffentlicht und offenbart nicht nur eine große Verachtung Straches für Journalistinnen, sondern auch enge Beziehungen nach Russland sowie eine Bewunderung für das dortige System. Das löste eine politische Krise in Österreich aus, die zu zahlreichen Entlassungen und Rücktritten sowohl innerhalb der Partei als auch auf Ministerebene führte. Ja, besonders markant war der Bruch der FPÖ-ÖVP-Koalition und die daraus resultierenden Neuwahlen im September 2019. Doch das war nicht der letzte Versuch, die öffentliche Meinung in Österreich über die Medien zu manipulieren. Im Jahr 2021 kam es zur sogenannten Umfragenaffäre bzw. Inseratenaffäre. Drei FPÖ-Ministerien wurden beschuldigt, Steuergelder genutzt zu haben, um FPÖ-freundliche, manipulierte Umfragen in Boulevardmedien zu finanzieren. Die FPÖ-Korruptionsaffäre ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt, aber im Oktober 2021 kündigte Sebastian Kurz an, von seinem Amt als Bundeskanzler zurückzutreten und die Politik endgültig zu verlassen. Am 11. Oktober 2021 erklärte Sebastian Kurz seinen Rücktritt und am 8. Dezember 2021 schied er aus dem Nationalrat aus. Die Immunität von Kurz wurde am 18. November 2021 aufgehoben und die Ermittlungen laufen. Oliver Dasgupta, ein Journalist beim Spiegel und der österreichischen Zeitung Der Standard, erzählt uns mehr über diese Hintergründe. 2019 gehörte Dasgupta zu dem 11-köpfigen gemeinsamen Reporterteam des Spiegels und der Süddeutschen Zeitung, die, wie schon gesagt, das Video der Ibiza-Affäre gezeigt haben.
Die privatwirtschaftlich organisierte Medienlandschaft in Österreich ist vielfältig, aber die Pressefreiheit ist zumindest anfällig. Und das aus zwei Gründen. Und zwar wegen der Eigentumsverhältnisse und wegen der Finanzierung. Namhafte Zeitungen gehören wenigen Medienhäusern und deren Eigentümerstruktur ist dann doch recht übersichtlich. Also wenige Eigentümerfamilien oder auch andere Akteure wie die katholische Kirche oder Banken haben auf diese Weise große Einflussmöglichkeiten auf die Berichterstattung. Und dann gibt es den zweiten Grund, eben die Finanzierung. Die meisten Medien in Österreich sind zumindest teilstaatlich kofinanziert. Auch das ist ein Unterschied zu Deutschland. Es gibt eine staatliche Presseförderung in Österreich. Das klingt erstmal gut, aber hat leider problematische Züge. Der Rahmen dieser Mediensubventionen wird nämlich von der jeweiligen Bundesregierung bestimmt. Und außerdem gibt es üppig gewachsene Inserate von staatlichen oder teilstaatlichen Playern. Auch das ist etwas, was wir in Deutschland nicht haben. Und diese Inserate werden beispielsweise von Ministerien, von landeseigenen Gesellschaften oder vom Bundesheer geschaltet. Also es kommt durchaus vor, dass mit diesen Inseraten stillschweigend Erwartungen einhergehen an eine besonders gewogene Berichterstattung. Die Abhängigkeit von Presseförderung der öffentlichen Hand machen die Medienlandschaft in Österreich aus meiner Sicht anfällig für Missbrauch. Aber ich sehe momentan die Pressefreiheit in Österreich nicht als bedroht an. Aber das kann sich schnell ändern. Und das hat sich auch gezeigt Anfang 2025, als die radikal rechte FPÖ über eine Regierungsbeteiligung verhandelt hat und sogar Anspruch auf das Kanzleramt erheben konnte. Und damals, während dieser Verhandlungen, hat ein Spitzenkader der FPÖ die liberale Tageszeitung Der Standard in sozialen Netzwerken bedroht, indem er unverhohlen auf die Presseförderung verwiesen hat. Also mit anderen Worten wurde da in den Raum gestellt, in der nächsten Legislaturperiode unter einem FPÖ-Kanzler dem Standard die Presseförderung abgedreht werden könnte. Die FPÖ regiert nicht mit, es kam also anders. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass politische Radikale auf jeden Fall dort etwas machen würden, wenn sie könnten.
Ja, das hört sich alles ganz schön besorgniserregend an. Wie wurde dann denn die Bedrohung der Medien von der Gesellschaft wahrgenommen?
Also das Ansehen des österreichischen Journalismus ist in der österreichischen Bevölkerung leider nicht so groß. Ich halte das für ungerecht, denn viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten gewissenhaft und sorgfältig. Aber es kommt immer wieder vor, dass Interventionsversuche von Politikern und anderen Mächtigen bekannt werden. Das soll es schon während der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz besonders ausgeprägt gegeben haben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe erst vor einigen Wochen von Kollegen einer österreichischen Zeitung gehört, wie eine verärgerte Wirtschaftsgröße über die Chefredaktion Einfluss auf die Berichterstattung nehmen wollte. Aber manchmal sind ja auch gar keine direkten Interventionen nötig. Manchmal reicht es ja, wenn es sozusagen eine Drohkulisse gibt und dann Journalistinnen und Journalisten sozusagen mit der Schere im Kopf arbeiten und dann möglicherweise nicht mehr so den notwendigen Biss entwickeln. Manche unserer Quellen und Tippgeber erzählen mir, dass sie auch deshalb sich an mich wenden, weil ich als deutscher Journalist als unabhängiger gelte als meine österreichischen Kolleginnen und Kollegen. Und die Whistleblower der Ibiza-Affäre 2019 haben sich auch deshalb lieber dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung anvertraut, weil das eben große deutsche Qualitätsmedien sind und sie sich da auch sicherer gefühlt haben.
Okay, kommen wir nochmal zur Ibiza-Affäre. Wie kam es denn zur Veröffentlichung des Videos?
Die medialen Enthüllungen von Affären und Skandalen, die sind in Österreich aus meiner Sicht uneingeschränkt möglich. Das ist auch ein aktueller Stand und kann sich natürlich ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wenn eine andere Regierungskonstellation zum Beispiel an die Schalthebel der Macht kommt oder wenn sich Politiker plötzlich seltsam verhalten und eben mit den Möglichkeiten der Presseförderung und der Inserate in ihrem Sinne arbeiten. Aber momentan sehe ich da keine gravierende Einschränkung der Pressefreiheit in Österreich.
Und Oliver, wie ist es denn heute? Hat das Vertrauen unter diesen Affären gelitten oder wurde es paradoxerweise dank der Affären wiederhergestellt?
Also es gibt mehrere Qualitätsmedien, wie zum Beispiel die Wiener Wochenzeitung, der Falter und den Standard und auch ORF-Sendungen, die als Enthüllermedien gelten. Diese Enthüllungen, die tragen durchaus dazu bei, das Ansehen des Journalismus in Österreich zu heben. Musik
Was können wir aus Österreich mitnehmen? Sogar in einer entwickelten, fest in demokratischen Strukturen eingebetteten Gesellschaft kann es zu Korruption und zur eklatanten Instrumentalisierung kommerzieller Medien zur Förderung politischer Interessen kommen. Aus dem Fall Österreich lassen sich also wichtige Lehren ableiten. So dramatisch beide Skandale auch waren, haben sie dennoch eine gewisse Resilienz des österreichischen Rechtsstaats aufgezeigt. Das kompromittierende Material wurde von unabhängigen Medien im Ausland und in Österreich veröffentlicht. Diese Berichterstattung setzte Politiker und Entscheidungsträger massiv unter Druck und führte letztlich zu Neuwahlen. Alle Korruptionsvorwürfe wurden zudem von unabhängigen österreichischen Gerichten untersucht. Im Endeffekt hat das demokratiefeindliche Verhalten der Regierungspartei auf paradoxe Weise demokratische Mechanismen in Gang gesetzt. Von unten durch gesellschaftlichen Protest und von oben durch unabhängige Institutionen, um sowohl die österreichische Rechtsstaatlichkeit als auch die unabhängigen Medien zu schützen. Aber unser Gast hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Es funktioniert alles gut, wenn die Bedingungen es zulassen, wenn sich plötzlich die Rahmenbedingungen ändern, wenn sich eine andere Regierungskonstellation bildet, dann kann sich sehr schnell alles ändern. Man sollte die Medienfreiheit nicht als selbstverständlich erachten.
I think that the key risks we face today are ideological fragmentation, social polarization and algorithmic vulnerability.
Und jetzt unser drittes Beispiel. Nach der russischen Vollinvasion in die Ukraine im Februar 2022 hat Estland, das eine gemeinsame Grenze mit Russland hat, viel internationale Aufmerksamkeit erhalten. Das Land ist zunehmend zum Hauptziel ausländischer Desinformation geworden, ein Mittel gezielter Einflussnahme durch andere Staaten. Aber Cyberangriffe, die auf die Destabilisierung des Landes abzielten, gab es in Estland schon vorher, zum Beispiel im Jahr 2007. Diese Erfahrungen haben die Behörden dazu gebracht, ihre Verteidigungspolitik über das Materielle und Militärische hinaus zu erweitern und auch gesellschaftliche Aspekte wie die Rolle der Medien mit einzubeziehen. Als Desinformation bezeichnet man die absichtliche Verbreitung falscher, ungenauer oder irreführender Informationen, um Meinungen zu beeinflussen. Der Begriff Desinformation beinhaltet also zwei Elemente: die manipulierte Information und die oft feindliche Absicht, die hinter ihrer Verbreitung steckt. Der estnische Medienmarkt ist relativ klein und von zwei großen Medienkonzernen kontrolliert. Dennoch gibt es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seit 2002 keine Werbung mehr sendet und damit seine Neutralität zusätzlich sichert. In Deutschland beispielsweise ist Werbung in öffentlich-rechtlichen Fernsehen erlaubt, allerdings mit bestimmten Auflagen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Radiosender und Zeitungen, sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form, die eine pluralistische Debatte ermöglichen. Eine Besonderheit ist die Zweisprachigkeit der estnischen Medienlandschaft. Es gibt Angebote auf Estnisch und Russisch, was die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegelt. Neben 1 Million Esten leben in Estland auch 300.000 ethnische Russinnen, die von 1944 bis 1991 während der Sowjetzeit dort angesiedelt wurden. Dies hat die ethnische Zusammensetzung Estlands stark verändert. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten richten sich auch gezielt an die russischsprachige Gemeinschaft. Gerade im aktuellen geopolitischen Umfeld mit dem brutalen Krieg in der Ukraine und den hybriden Bedrohungen ist es wichtiger denn je, allen gesellschaftlichen Gruppen den Zugang zu verlässlichen Informationsquellen zu gewährleisten. Die Sicherheitsstrategie von Estland umfasst die Verbesserung der digitalen Kompetenz und die Stärkung des öffentlichen Bewusstseins. Ziel ist es, die Bevölkerung gut zu informieren und widerstandsfähig gegen Desinformation zu machen, die sogenannte kognitive Resilienz auszubauen. Darüber hinaus spielt die gezielte Schulung von Journalistinnen und Journalisten eine wichtige Rolle. Neue Gesetze sollen helfen, digitale Content-Plattformen für die Verbreitung von Desinformation in die Verantwortung zu nehmen. Wie diese Maßnahmen in der estnischen Praxis konkret umgesetzt werden, wollen wir nun mit Dimitri Teperik besprechen, dem Direktor des National Center of Defense and Security Awareness in Tallinn. Wir haben eben schon über die besondere geopolitische Lage Estlands gesprochen. Sag mal, Dimitri, vor diesem Hintergrund, welchen Risiken ist Estland in Bezug auf den Zugang zu Informationen und den Medienkonsum ausgesetzt?
Ich denke, dass die größten Risiken, denen wir heute gegenüberstehen, ideologische Fragmentierung, soziale Polarisierung und algorithmische Anfälligkeit sind. In vielerlei Hinsicht besteht das Hauptproblem tatsächlich darin, wie Menschen Informationen verarbeiten. Jede Gruppe lebt in ihrer eigenen digitalen Blase, die von Algorithmen und emotionalen Narrativen geprägt ist. Und selbst gut ausgebildete Bürger können Opfer von Bestätigungsfehlern oder selektiven Wahrnehmungen werden. Wir haben gesehen, wie globale Narrative über Korruption und Elitismus oder den Niedergang des Westens und so weiter leicht mit lokalen Frustrationen in Estland verschmelzen. Insbesondere mit denen, die mit wirtschaftlicher Ungleichheit oder regionalen Disparitäten zusammenhängen. Dies schafft einen fruchtbaren Boden für manipulativen Populismus. Wenn komplexe sozioökonomische und sozialpolitische Themen auf emotional aufgeladene Slogans reduziert werden, wird es wirklich schwierig, einen rationalen, faktenbasierten Dialog aufrechtzuerhalten. Das Risiko besteht also nicht in Desinformation als solcher, also nicht in Desinformation im klassischen Sinne, sondern meiner Meinung nach eher in der Erosion der gemeinsamen Realität. Gleichzeitig sind jüngere Generationen mit einer anderen Art von Risiko konfrontiert, nämlich der Verwundbarkeit durch Algorithmen. Sie konsumieren Informationen über TikTok, Telegram oder YouTube. Natürlich vermeiden sie auch Nachrichten. Und in diesen Umgebungen, in denen emotionale Inhalte schneller verbreitet werden als verifizierte Fakten, prägen viele kognitive Verzerrungen, wie beispielsweise emotionales Denken, die Wahrnehmung stärker als die Wahrheit.
Das klingt alles nach einem Problem, mit dem viele moderne Gesellschaften konfrontiert sind. Aber Estland hat beschlossen zu handeln, statt das Problem auszusitzen. Welche Strategien und Lösungsansätze gibt es in Estland, um diesen Risiken zu begegnen?
In den letzten Jahren hat unser Team erkannt, dass die Bekämpfung falscher Informationen mit Fakten allein das Verhalten nicht ändert. Wir haben also verstanden, dass das Widerlegen nicht mehr wirksam ist. Menschen ändern ihre Überzeugungen selten aufgrund von Daten, sondern aufgrund von Narrativen, Geschichten, sozialem Vertrauen und gemeinsamen Bedeutungen. Aus diesem Grund haben wir unseren Fokus von der Entlarvung von Mythen auf den Aufbau von narrativer und kognitiver Resilienz in Estland verlagert. In unserem Programm Youth Resilience verwenden wir szenariobasierte Übungen, in denen junge Teilnehmer Informationskrisen simulieren oder polarisierende Themen wie Klima, Sicherheit oder Gesundheitswesen diskutieren. Alle polarisierenden Themen, die man sich eben vorstellen kann. Im Grunde geht es darum, das eigene Denken zu beobachten und zu verstehen, was hinter den polarisierenden Narrativen steckt. Ich denke, dieser Ansatz integriert emotionale Intelligenz. Es hat uns geholfen, mit verschiedenen jungen Menschen in Kontakt zu treten. Wir helfen den Teilnehmern, Angst, Wut oder Müdigkeit als Auslöser zu erkennen, die sie anfälliger für Manipulation machen. Wir sprechen also eigentlich über Wahrnehmungen und psychologische Einstellungen. Anstatt also nur Fakten zu überprüfen, konzentrieren wir uns auch auf den Aufbau einer kognitiven Immunität, also im Grunde genommen die Fähigkeit, manipulative Narrative zu antizipieren und ihnen zu widerstehen, bevor sie sich festsetzen. Und diese ersten Ergebnisse und Erfolgsgeschichten, die ich gerade vorgestellt habe, könnten meiner Meinung nach durchaus ausgeweitet und über die Grenzen hinweg übertragen werden.
I would say that one of the most promising lessons is that resilience grows through participation, not protection.
Eine der vielversprechendsten Erkenntnisse ist meiner Meinung nach, dass Resilienz durch Partizipation und nicht durch Schutz wächst. Wir sprechen also von partizipativer Kommunikation und Jugendengagement, wenn BürgerInnen, insbesondere junge Menschen, aber nicht nur sie, in der Lage sind, schwierige Themen zu diskutieren und sich Zukunftsszenarien vorzustellen. Im Grunde genommen sehen sie Politik und politische Maßnahmen nicht mehr als etwas Abstraktes oder Korruptes an, sondern beginnen, sich für demokratische Prozesse verantwortlich zu fühlen. Denn wenn Menschen den psychologischen Mechanismus hinter der Manipulation verstehen und sich dann wirtschaftlich, sozial und auch politisch einbezogen fühlen, wird es viel schwieriger, sie mit einfachen emotionalen Narrativen zu spalten. Ich würde also sagen, dass es auch ein Instrument ist, um eine gemeinsame Realität zu schaffen.
I would say an instrument to create a shared reality.
Das klingt alles ziemlich innovativ und vielversprechend. Gibt es weitere Erkenntnisse und Erfolgsgeschichten, die man über die Grenzen hinweg übertragen könnte?
But one takeaway from our research studies is,
eine Erkenntnis aus unseren Studien ist jedoch, dass Resilienz erlebt werden sollte. Ich wiederhole also meine Idee, junge Menschen, Senioren oder andere Gruppen in szenariobasierte Übungen und vorausschauende Diskussionen über ihre eigene Zukunft einzubeziehen. Dabei sollte es auch um Sicherheit, Demokratie und Technologie gehen. Im Grunde genommen sollten sie beginnen, sich selbst als Akteure zu sehen und nicht nur als Konsumenten von Informationen. Und wir sehen klare Ergebnisse. Die Teilnehmer beginnen tatsächlich, ihre eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Sie diskutieren komplexe Themen konstruktiver. Und was noch wichtiger ist, sie zeigen weniger Angst vor der Zukunft. Nun, im Falle Estlands geht es natürlich auch um Demokratie. Denn wir wissen, dass die russische Aggression gegen die Ukraine und gegen europäische Länder die demokratischen Prozesse herausfordert. Auch durch Desinformationskampagnen. Und wir glauben, dass Demokratie nicht über Nacht zusammenbricht. Ich denke, Demokratie erodiert, wenn die Bürger und Bürgerinnen ihre Neugier, ihr Vertrauen und ihre gemeinsame Realität verlieren.
Curiosity and trust and shared reality.
Das Beispiel Estland liefert einige wertvolle Erkenntnisse. Die estnische Politik verfolgt das Ziel, die kognitive Resilienz, also die Fähigkeit zwischen Fakten und Desinformation zu unterscheiden, in allen Teilen der Bevölkerung zu stärken. Wir haben von Mitglied Perik gelernt, dass es wichtig ist, auch den intergenerationellen Dialog zu stärken, BürgerInnen nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Akteure wahrzunehmen, sodass sie sich auch verantwortlich für Demokratie fühlen. Dies ist eine Strategie, wie Medien durch den Ausbau der Medienkompetenz geschützt und gestärkt werden können. Denn letztlich braucht ein erfolgreiches Desinformationsangebot immer auch eine entsprechende Nachfrage. Estland entwickelt daher gezielt Strategien, um beide Seiten dieser Gleichung zu verbessern. Besonders interessant ist aber der innovative Fokus, der nicht auf der Überprüfung von Fakten und dem Wissensstand der BürgerInnen liegt, sondern vielmehr auf deren Fähigkeit, Nachrichten und Informationen aus verschiedenen Quellen zu dekodieren. Einerseits ist es wichtig, die versteckten Absichten hinter emotionaler Kommunikation zu erkennen. Andererseits geht es darum, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren und diskutieren zu können, anstatt sich in Echokammern zurückzuziehen, was zu einer Polarisierung führt. Eine solche Bildung sollte so früh wie möglich beginnen, aber nicht nur auf junge Menschen beschränkt sein, sondern alle umfassen, die digitale Medien nutzen. Und was bedeuten diese drei Geschichten für uns hier in Deutschland? Was lernen wir aus den Interviews? Hier unsere drei Lektionen.
Erstens, die Medien spielen im demokratischen System eine entscheidende Rolle. Sie gewährleisten nicht nur Zugang zu Informationen und die Pluralität der öffentlichen Debatte, sondern sie übernehmen, wenn nötig, auch die Kontrollfunktion. Gerade deswegen ist es so wichtig, Ressourcen für die Existenz unabhängiger Medien bereitzustellen. Man sieht dies in Regimen mit starken demokratischen Defiziten wie in Ungarn. Aber auch in Österreich, wo undemokratische Praktiken angewendet wurden und dank der investigativen Arbeit der Medien scheiterten.
Zweitens, besonders öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten geraten schnell ins Visier aufstrebende Autokraten, weil ihre große Reichweite und öffentliche Finanzierung sie zu besonders attraktiven Instrumenten für politische Einflussnahmen machen. Es braucht daher eine solide institutionelle Ausgestaltung und eine unabhängige Finanzierung, damit sie vor Wechselfällen der Politik geschützt sind. Aber auch kommerzielle Medien können zu einem Machtfaktor im politischen Wettbewerb werden, etwa durch Konzentration oder feindliche Übernahme. Hier muss der Staat ein Gleichgewicht finden zwischen Pressefreiheit und der notwendigen Aufsicht über journalistische Ethik und Medienverantwortung. Wie wir am Beispiel Ungarns gesehen haben, sind finanzielle Ressourcen entscheidend. Gute Informationen kosten Geld. Glaubwürdige Nachrichten kosten Geld. Denkt dran, wenn ihr euer Lieblingsmedium abonniert.
Drittens, neben Medienfreiheit und neutralen öffentlich-rechtlichen Sendern ist auch die kognitive Resilienz der BürgerInnen zentral. Also die Fähigkeit, Medieninhalte kritisch zu bewerten und Desinformation zu erkennen, unabhängig vom Alter. In einer zunehmend digitalen Medienlandschaft mit neuen Herausforderungen und intensiver Desinformation muss Medien- und Digitalkompetenz fester Bestandteil unseres Bildungssystems werden, damit individuelle und gesellschaftliche Widerstandskraft gegen Manipulation, egal ob von innen oder außen, gestärkt wird.
Ich bin Maria Skura.
Und ich bin Sally-Lisa Starken. Und das war der Podcast The Playbook der Bundeszentrale für politische Bildung.
Hier geht's darum, was Demokratien resilienter macht. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Mut machen und euch neue Perspektiven aufzeigen.
Wenn ihr mehr über diese Themen erfahren wollt, dann abonniert doch gern unseren Podcast und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit ihr keine neue Folge verpasst.
In der nächsten Ausgabe sprechen wir über die Macht der Zivilgesellschaft und schauen auf Serbien, die Slowakei und den Iran.
Wenn ihr bis dahin noch mehr über Desinformation erfahren wollt, dann hört doch mal in den BPB-Podcast Netz aus Lügen rein. Bis hierhin danken wir euch fürs Zuhören. Bleibt demokratisch und engagiert, denn das ist, was zählt. The Playbook ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
Moderation Maria Skura und Sally-Lisa Starken.
Redaktion Anna Delius, Maria Skura und Sally-Lisa Starken.
Projektleitung Anna Delius.
Produktion Pool Artists. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.